Naturwissenschaft und Glaube. Das passt einfach nicht zusammen. Das eine ist Wissen und das andere ist nur sowas wie Hoffen oder Meinen. Der Glaube ist nämlich nur etwas Subjektives und die Wissenschaft hingegen ist doch klar objektiv. So oder so ähnlich sagen gerade heutzutage viele Leute, wenn sie über das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaften sprechen. Ich bin Leon Bichler und freue mich, dass ich heute auf Radio Horeb mit einem Wissenschaftler im Gespräch bin, der etwas anderer Meinung ist und der mit Fug und Recht behauptet, dass Glaube und Naturwissenschaft keine strikten Gegensätze sind. Mein Sendungsgast heißt Dirk Schneider und hat das Buch geschrieben, dem wir unseren gleichnamigen Sendungstitel heute verdanken. Jesus Christus, Quantenphysiker. Warum die moderne Naturwissenschaft Vater, Sohn und Heiliger Geist zur Erklärung der Welt benötigt. Zunächst aber darf ich Ihnen unseren Gast jetzt noch etwas näher vorstellen. Dirk Schneider ist Diplomphysiker und lebt in Karlsruhe. Er begeisterte sich schon früh für die Geheimnisse des Universums und war schon als Jugendlicher in einem astronomischen Verein aktiv. Während seines Physikstudiums an den Universitäten Heidelberg und Karlsruhe begeisterte er sich insbesondere für die verschiedenen Interpretationen der Quantenphysik, die bis heute in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden. Dabei wurden ihm die Zusammenhänge zwischen Quantenphysik und Spiritualität bewusst. Eine besondere Leidenschaft entwickelte er für die Gemeinsamkeiten zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben. Er entdeckte, dass Probleme der Quantenphysik mit Rückgriff auf biblisches Denken sogar besser verstanden werden können als ohne Bibel. Er fand heraus, biblisches Denken und moderne Physik widersprechen sich nicht. Diese für ihn überraschende Erkenntnis motivierte ihn, dieses Wissen einem größeren Kreis von Menschen zugänglich zu machen, weshalb er das Buch Jesus Christus, Quantenphysiker verfasst hat und öffentliche Vorträge, wie zum Beispiel auf Kongressen und in Gemeinden, hält. Das Buch ist nach vielen Gesprächen mit Physikern und Theologen entstanden. Hauptberuflich ist Dirk Schneider im IT-Bereich als Produktmanager bei einer großen internationalen IT-Firma tätig und als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften tätig. Soweit eine knappe Vorstellung zu Ihrer Person und jetzt darf ich Sie persönlich bei uns begrüßen. Hallo und herzlich willkommen auf Radio Horeb, Herr Schneider.
Hallo und vielen Dank für die Einladung zum Interview.
Sehr gerne, Herr Schneider, bevor wir heute von Ihnen verblüffende Parallelen zwischen Quantenphysik und christlichem Glauben geschildert bekommen und auch mögliche Antworten aus der Verbindung dieses Wissenschaftsbereiches mit dem christlichen Glauben, besonders auch für die Frage von uns Menschen nach dem Ziel und Sinn unseres Lebens hier auf Erden, seien Sie doch so gut und schildern Sie uns bitte zunächst die Grundlagen der Quantenphysik in einfachen und auch verständlichen Worten, so wie Sie es auch in Ihrem Buch Jesus Christus, Quantenphysiker, tun.
Ja, wir sind ja alle gewohnt, dass wir in einer objektiven Welt leben. Das heißt, eine Welt, die unabhängig von unserer Beobachtung existiert. Das heißt, wenn ich zum Mond schaue, dann existiert der Mond auch dann, wenn wir nicht hinsehen. Des Weiteren ist es so, dass die Welt nach genau festgelegten Gesetzen funktioniert. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Gewehrkugel abschießt, dann kann ich, wenn ich die Anfangsbedingungen wie Geschwindigkeit der Kugel, Winkel, mit der ich die Kugel abschieße und sonstige Wetterbedingungen, wenn ich diese kenne, dann kann ich genau sagen, wo die Kugel auftrifft. Die Quantenphysik hat dieses Wissen praktisch, was wir bis dahin hatten, um 1900 eine Revolution entgegengesetzt. Und zwar, dass es doch anders ist, als wir uns das vorstellen. Und zwar ist es so, dass es im Allerkleinsten etwas anders ist. Und Grundlage dafür war eine Entdeckung von Max Planck im Jahr 1900. Da ging es darum, dass die deutsche Beleuchtungsindustrie versuchte, bessere Glühbirnen herzustellen. Wir kennen das heute auch von den Energiesparlampen. Da versucht man, dass möglichst viel Licht produziert wird, aber möglichst wenig Wärme. Und da gab es ein Gesetz. Dieses Gesetz beschreibt bei einem sogenannten schwarzen Körper den Zusammenhang zwischen Wärme und Licht. Und dieses Gesetz war so in bestimmten Bereichen nicht mehr gültig. Deshalb kam Max Planck auf die Idee, sogenannte Energiepakete, die er Quanten nannte, einzuführen. Und zwar sollten diese Energieübertragungen nur durch ganz diskrete Werte stattfinden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel Äpfel hat, dann gibt es Äpfel in verschiedenen Größen, kleine Äpfel, große Äpfel, zum Beispiel Äpfel mit 5 cm Durchmesser, Äpfel mit 10 cm und natürlich auch dazwischen. Und Planck hat es zum Beispiel gesagt, um das zu übertragen in einem Bild, dass es nur noch Äpfel mit 5 cm und 10 cm Durchmesser gibt. Das war natürlich etwas ungewohnt, aber damit konnte er praktisch diesen Zusammenhang erklären und dieses Gesetz praktisch neu formulieren, sodass es dann passend war, um die Natur so zu beschreiben, wie sie ist. Planck fand den Vorschlag, den er da gemacht hat, im Nachhinein revolutionär und hat dann auch gesagt, es war eigentlich ein Akt der Verzweiflung. Und da Planck eigentlich ein relativ konservativer Beamter war, wollte er den Vorschlag eigentlich zurücknehmen, aber dazu war es eigentlich schon zu spät, weil dann kamen junge Physiker, wie zum Beispiel Werner Heisenberg oder Wolfgang Pauli, und die haben praktisch diesen Gedanken weiterentwickelt. Werner Heisenberg kam auf die Idee, wie man die Quantenphysik dann mathematisch beschreiben kann. Er war auf Helgoland, um sich von einem Heuschnupfen zu erholen, hat einen Teil seiner Zeit mit Klettern verbracht, mit Goethe lesen und mit Entwickeln der Quantenphysik und kam da auf die mathematische Beschreibung. Und diese mathematische Beschreibung von dem Werner Heisenberg hat sich dann als auch richtig erwiesen. Kurze Zeit später gab es einen Physiker in Österreich, der hieß Erwin Schrödinger. Viele kennen vielleicht Schrödinger von Schrödingers Katze, von diesem Gedankenexperiment. Und der hatte nochmal eine Idee, eine alternative Beschreibung zu formulieren der Quantenphysik, und zwar in Form von Wellen. Und deswegen ist nach ihm auch die Schrödinger-Gleichung benannt. Und diese Wellen beschreiben praktisch die Quanten. Die Quantenphysik, wie gesagt, beschreibt die Welt im Allerkleinsten. Also wenn es ums Atome geht, um Elementarteilchen, dann müssen wir immer auf die Quantenphysik zurückgreifen. Und die Quantenphysik, kann man sagen, ist die meiner Meinung nach erfolgreichste Theorie in der Geschichte der Physik. Sie hat sich noch nie als falsch erwiesen. Es gibt in der Physik eigentlich zwei große Theorien. Das eine ist die Quantenphysik, die Welt im Kleinsten beschreibt, und die Relativitätstheorie, die große Objekte, schwere Objekte und auch schnelle Objekte beschreibt. Heutzutage ist es so, dass ungefähr, man sagt so ein Drittel bis 40% des gesamten Umsatzes der Welt praktisch auf Effekten der Quantenphysik beruht. Also wenn Sie zum Beispiel morgens von einem Radiowecker geweckt werden, danach vielleicht an Ihrem Arbeitsplatz mit einem PC arbeiten, mittags was einkaufen gehen und da mit einem Barcode-Scanner Ihre Ware scannen lassen und vielleicht noch einen Arzttermin haben, in dem Sie eine Kernspinnenuntersuchung haben, wo man da in so eine Röhre reingeschoben wird, und vielleicht dann im Anschluss noch mit Ihrem Smartphone telefonieren. Das sind alles technologische Anwendungen der Quantenphysik, die auf der Quantentheorie beruhen. Damit könnte man ja eigentlich sagen, weil die Beschreibung der Quantenphysik, die geht auf das Jahr 1925, 26 zurück, die Entdeckung von dem Planck, wie gesagt, auf 1900. Damit könnte man ja sagen, dass eigentlich schon alles erforscht ist in dem Bereich, weil über 100 Jahre in einem Wissenschaftsbereich ist schon eine relativ lange Zeit. Das ist der Fall, und zwar, dass ich technologisch diese Quantenphysik anwenden kann. Also es ist nicht der Fall, dass alles erforscht ist, aber dass ich es technologisch anwenden kann. Da gibt es eigentlich relativ wenig Diskussion. Aber die Interpretation der Quantenphysik, die hat in den letzten Jahren wieder an Schärfe zugenommen. Und darüber habe ich mein Buch geschrieben. Und wenn man diese Quantenphysik anwendet, sieht man, dass man an den Rand kommt praktisch der Vernunft, also was vernunftmäßig begründbar ist, und man in Bereiche reinkommt, wie im Bereich der Transzendenz, um das alles noch erklären zu können. Also die religiöse, philosophische, spirituelle Interpretation der Quantenphysik ist eigentlich das, was heutzutage sehr diskutiert wird, wobei aber das Ganze keine Auswirkung hat auf die technologische Anwendung, sondern nur auf unser Weltbild. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir das Weltbild auch an die Quantenphysik anpassen und nicht nur die technologischen Errungenschaften der Quantenphysik nutzen, sondern auch das Weltbild entsprechend eben anpassen.
Und welche Anpassungen des Weltbildes könnten dies denn sein, wenn man die Quantenphysik, die ja im technischen Bereich, wie Sie sagen, schon sehr viel Verwendung findet, wenn man die jetzt dann eben auch mal ja im geistigen Bereich ernst nimmt und auch dann hier interpretiert?
Da gab es ja von Descartes eine Trennung von Körper und Geist, beziehungsweise Leib und Seele oder geistiger und dinglicher Welt, also materieller Welt. Und diese Trennung zwischen Körper und Geist, beziehungsweise Leib und Seele, die ist eigentlich meiner Meinung nach in der heutigen Auslegung der Quantenphysik nicht mehr tragbar, sondern man muss das als ein Ganzes sehen, und damit kommt natürlich dann die Religion ins Spiel. Wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass der Mensch nicht mehr als Maschine gesehen werden kann, weil wenn ich Körper und Geist praktisch trennen kann, dann kann ich sagen, okay, das ist nicht so wichtig, es gibt einen Geist und den Körper kann ich sag jetzt mal, hart zerstören, ja, weil der Körper praktisch nur eine Maschine ist. Und weil eben dies nicht der Fall ist nach dem Bild der Quantenphysik, würde sich da draußen eine ganz andere Weltsicht ergeben. Es gibt natürlich auch Themen wie zum Beispiel den Bereich der Ewigkeit, wo die Quantenphysik Aussagen dazu machen kann. Und zwar folgendermaßen, man hat ein Experiment gemacht, in dem man praktisch nachweisen wollte, ob Licht aus Wellen oder aus Teilchen besteht. Und dann kann man sich zum Beispiel ein Experiment vorstellen, bei dem man Licht auf einen halbdurchlässigen Spiegel fallen lässt, der geneigt ist. Also einen halbdurchlässigen Spiegel kennen Sie zum Beispiel aus Kriminalgeschichten im Fernsehen. Wenn zum Beispiel Verdächtige in einem hell erleuchteten Raum stehen und in einem abgedunkelten Raum befinden sich dann in der Regel die Kommissarin oder der Kommissar und der Zeuge oder die Zeugin. Und dann sehen praktisch der Kommissar und die Zeugin die Verdächtigen im hell erleuchteten Raum, aber umgekehrt nicht. Also das ist so ein halbdurchlässiger Spiegel. Wenn wir jetzt zurück zum Experiment kommen, also man lässt ein Licht auf einen halbdurchlässigen Spiegel fallen und möchte jetzt wissen, ob das Licht aus Teilchen besteht. Und eine Eigenschaft von Teilchen ist, dass sie immer nur an einem Ort auftreten können. Also wenn man zum Beispiel einen Ball irgendwo hinwirft, dann ist der Ball immer nur an einem Ort und nie zwei Orten gleichzeitig. Bei Wellen ist es anders. Das sehen Sie zum Beispiel, wenn eine Welle sich in einem Fluss ausbreitet und der Fluss gabelt sich, dann kann sich die Welle in zwei Richtungen ausbreiten, praktisch in der einen Abzweigung und in die andere Abzweigung. Und Wellen können praktisch sich breit ausbreiten und befinden sich nicht nur an einem Ort, sondern an vielen Orten. Zum Beispiel auch, wenn Sie an einem Strand sind, dann sehen Sie, dass viele Wellen entgegenkommen, die über den gesamten Strand gehen, also nicht nur an einem Ort. Bei dem Versuch jetzt kann man sagen, okay, jetzt trifft das Lichtteilchen auf diesen halbdurchlässigen Spiegel und entweder es geht durch, weil es halbdurchlässig ist, oder es wird abgelenkt von dem Spiegel. Und dann hat man praktisch auf der einen Seite, wo das Licht dann durchgeht, am anderen Ende ein Messgerät, ein Detektor, und auf der anderen Seite, also da, wo das Licht dann abgelenkt wird, in die andere Richtung, haben wir auch einen Detektor bzw. ein Messgerät. Und dann kann man sagen, wenn das Licht aus Teilchen besteht, dann ist immer zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur an einem Detektor, also an einem Messgerät, das Teilchen zu registrieren, nie an zwei gleichzeitig. Wenn das Licht aus Wellen bestände, dann wäre das Licht praktisch an zwei Stellen gleichzeitig, also an beiden Detektoren. Was man festgestellt hat, war, dass das Licht nur an einem Detektor zu sehen ist. Dann hat man das Experiment etwas geändert. Also ein Licht läuft gerade durch und anderes wird über einen Spiegel abgelenkt und wieder vereinigt am Ende praktisch in einem Film. Und da hat man festgestellt, dass dann ein Wellenmuster auftritt. Und dieses Wellenmuster kann man daran erkennen, dass es bestimmte Formen annimmt. Sie kennen das zum Beispiel, wenn Sie an einem See sind, an einem ruhigen See und zwei Enten nebeneinander her schwimmen, dann sehen Sie, dass es so ein charakteristisches Wellenmuster gibt. Also dort, wo die Wellen sich überlagern, also wo ein Wellenberg und ein Wellenberg zusammentreffen, wird die Welle noch höher. Dort, wo ein Wellental und ein Wellental zusammentrifft, wird die Welle noch tiefer. Und dort, wo ein Wellental und ein Wellenberg zusammentrifft, löscht sich die Welle praktisch aus. Also es gibt so ein charakteristisches Muster. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, ist Licht jetzt eine Welle oder ein Teilchen? Und die Antwort drauf kommt drauf an. Ja. Also es ist praktisch von unserem Versuchsaufbau abhängig, ob das Licht als Teilchen oder Welle auftritt. Und dann gab es einen amerikanischen Physiker, Wheeler, der hat ein Experiment vorgeschlagen, dass das Licht weiterhin durch den halbdurchlässigen Spiegel läuft, aber wenn es schon durchgelaufen ist durch diesen Spiegel, ich erst dann den Versuch entsprechend abändere. Also in dem einen Versuchsaufbau hatten wir das Licht ja als Teilchen festgestellt und in dem anderen als Welle. Und dieser Versuchsaufbau wird praktisch erst abgeändert, nachdem das Licht einen bestimmten Punkt schon überschritten hat. Also die Physiker sind natürlich relativ schnell, aber nicht so schnell, den Versuch so schnell zu verändern. Das macht man natürlich durch elektrooptischen Schaltungen, kann man das machen. Und was man dann festgestellt hat, das ist eine ganz überraschende Erkenntnis, ist, dass ich rückwirkend bestimmen kann, ob das Licht praktisch als Teilchen oder als Welle auftritt. Das heißt, ich kann rückwirkend im Prinzip die Vergangenheit des Lichtes ändern. Und das überrascht uns jetzt natürlich so, weil wir das von unserem normalen Leben nicht gewohnt sind, aber im Bereich des Lichtes können wir das machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Licht gilt als Gleichnis für Gott und Gott ist ewig. Und dann ist die Frage, ist Licht im Zustand der Ewigkeit? Und dazu habe ich dann mal nachgeguckt, wie die Ewigkeit bei verschiedenen Theologen interpretiert wird und habe da eine Interpretation von Josef Ratzinger gefunden, also dem früheren Papst. Der schreibt in seinem Buch Einführung in das Christentum, die Ewigkeit ist nicht Zeitlosigkeit, sondern Zeitmächtigkeit. Als das Heute, das allen Zeiten gleichzeitig ist, kann sie auch in jede Zeit hineinwirken. Das heißt, die Lichtquanten, die wir jetzt praktisch beschrieben haben im Experiment, befinden sich nach der Definition von Josef Ratzinger im Zustand der Ewigkeit, weil sie rückwirkend in die Zeit hineinwirken können, also rückwirkend sich sozusagen ändern können. Die meisten Menschen, also ich habe dazu auch gehört, definieren Ewigkeit vielleicht in einem religiösen, biblischen Sinne so, dass man sagt, ewig ist entweder eine Zeitlosigkeit, also Ewigkeit bedeutet eine Zeitlosigkeit, oder Ewigkeit bedeutet eine Zeitfülle oder unendlich Zeit. Man sagt ja auch so, ach, gestern war ich wieder ewig im Stau gestanden, meint dazu eine ziemlich lange Zeit. Also entweder keine Zeit oder eine ziemlich lange Zeit. Aber die Definition von Josef Ratzinger ist praktisch, dass es sowas gibt wie eine, als das Heute, dass alle Zeiten gleichzeitig ist. Das heißt, es gibt, ich würde das so definieren, es gibt keine zeitlichen Distanzen mehr. Also im Jetzt sind alle Zeiten, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, eine Zeit. Also praktisch, es gibt keine Distanz mehr. Man sagt ja zum Beispiel, gestern ist mir dieses und jenes passiert und meint damit die zeitliche Distanz von einem Tag nach gestern oder vor einem Jahr. Kann man dann sagen, okay, die zeitliche Distanz beträgt ein Jahr in die Vergangenheit. Und es scheint so, dass im Zustand der Ewigkeit, dass es da keine zeitliche Distanzen mehr gibt. Und das kann man praktisch den Lichtquanten gleichsetzen. Das nennt sich, in der Physik nennt sich das zeitliche Nichtlokalität, ja, ist dafür ein Ausdruck. Jetzt ist natürlich die Frage, findet man sowas auch in der Bibel? Und die Antwort ist ja. Sie alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, als Jesus Petrus voraussagt, dass er ihn dreimal verleugnet haben wird, bevor der Hahn kräht. Und das heißt, Jesus befand sich dann in dem Moment nach dieser Definition in einem Zustand der zeitlichen Nichtlokalität und damit der Ewigkeit.
Dankeschön, Herr Schneider. Soweit zum ersten Teil unserer heutigen Sendung zum Buch Jesus Christus, Quantenphysiker. Gleich geht's dazu bei uns weiter. Sie hören Radio Horeb, heute mit einer Sendung zum Verhältnis von Glaube und moderner Naturwissenschaft. Für Sie ist Leon Bichler in München am Mikrofon und ich bin dazu jetzt weiter mit dem Physiker Dirk Schneider im Gespräch, dem Autor des Buches Jesus Christus Quantenphysiker, warum die moderne Naturwissenschaft Vater, Sohn und Heiliger Geist zur Erklärung der Welt benötigt. Herr Schneider, Sie haben jetzt schon einige grundlegende Fakten der Quantenphysik hier geschildert. Sie haben auch gesagt, dass eben die Leute, die die Quantenphysik begründet haben, wie zum Beispiel Max Planck und später auch Werner Heisenberg und Schrödinger und Konsorten, interessanterweise zu ihren Thesen und auch zu ihren funktionierenden wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht durch Forschung gekommen sind in erster Linie, sondern ja durch geistige Prozesse, durch Eingebungen, wie sie größtenteils selbst berichten. Was kann man denn davon halten? Ist es dann noch objektive Wissenschaft, wenn die Leute jetzt, die daran geforscht haben, im Prinzip also nur Geistesblitze hatten?
Ja, man kann das schon von objektiver Wissenschaft reden, weil insofern die mathematischen Beschreibungen der Quantenphysik, die durch diese Eingebungen zustande kamen, bei Heisenberg und Schrödinger zum Beispiel, weil die ja nachträglich in den Experimenten sich als richtig erwiesen haben. Das heißt, aufgrund zum Beispiel der Schrödinger-Gleichung kann man bestimmte Dinge im Bereich der Quantenphysik berechnen, die man eventuell im Experiment noch nicht nachgewiesen hat und kann die praktisch dann vorhersagen. Und wenn diese Vorhersagen aufgrund dieser mathematischen Beschreibungen richtig sind, dann kann man sagen, dass diese Eingebungen, die die Naturwissenschaftler, die Physiker hatten, richtig waren. Es gibt zum Beispiel jetzt auch in der aktuellen Physik jetzt auch eine Theorie, die sich Superstrings nennt. Das sind Vorhersagen, die man praktisch bisher experimentell nicht beweisen kann. Deswegen sagen viele Wissenschaftler, dass die Superstring-Theorie zum Beispiel auch mehr eine Philosophie als eine naturwissenschaftliche Theorie darstellt. Und bei der Quantenphysik ist es aber nicht so, weil die Quantenphysik praktisch die erfolgreichste Theorie in der Geschichte der Wissenschaft ist. Und wir haben ja auch die ganzen Anwendungen, die ich vorhin bereits genannt hatte. Und wir könnten ja auch ohne die Quantenphysik jetzt hier dieses Interview nicht führen. Ja? Also von daher kann man sagen, waren die Eingebungen richtig. Ja?
Also die Quantenphysik ist hier auch Grundlage für die technischen Voraussetzungen, dass wir überhaupt Radio machen, sagen Sie.
Genau.
Und abgesehen von dieser technischen Ebene kann man die Quantenphysik eben auch, was in der neuesten Zeit immer mehr gemacht wird, sehr spirituell, ja sogar religiös interpretieren. Ist das nur eine Interpretationsmöglichkeit neben vielen anderen, vielleicht auch neben vielen wissenschaftlicheren Interpretationen, oder ist es die einzig stichhaltige Interpretation?
Ja, also es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Interpretationen. Ein Problem, wenn ich das vielleicht gerade mal kurz anführen darf, betrifft den sogenannten Doppelspalter. Anhand dieses Experimentes kann ich das Ganze vielleicht mal erklären, was die Problematik ist für die verschiedenen Interpretationen. Also man lässt zum Beispiel oder man wirft zum Beispiel, nur gedanklich, das machen wir nicht in der Realität, man wirft zum Beispiel mit Tomaten auf eine Wand, ja, und zwischen der Person, die Tomaten wirft, und der Wand bringt man nochmal eine Trennwand an, und in diese Trennwand macht man zwei Löcher, also zwei Spalte wie zwei Türen, zwei kleine Türen rein, und dann wirft man nochmal, und dann sieht man, dass etliche Tomaten natürlich nicht an der Wand hinten dran ankommen, nur bestimmte Tomaten, die entweder durch den rechten Spalt oder den linken Spalt gehen, und dann gibt es hinten solche zwei Streifen, also auf der rechten Seite einen Streifen für die Tomaten, die durch den rechten Spalt gegangen sind, und auf der linken, also wenn ich das mit ganz vielen Tomaten mache. Wenn ich das Experiment mit Wellen wiederhole, also vorhin hatte ich mal kurz diese Überlagerungseffekt, was man in der Physik Interferenz nennt, von Wellen genannt. Also man stellt praktisch jetzt eine Wand in einen See rein und macht da vorne dran eine Trennwand, wo ich auch wieder zwei Spalte reinmache, und jetzt treibe ich Wellen durch diese zwei Spalte. Dann ist es so, dass ein Teil der Wellen durch die zwei Spalte gehen und hinten sich die Wellen wieder überlagern und ein typisches Muster abgeben. Und das Experiment hat man jetzt mit ganz, ganz kleinen Teilchen gemacht, zum Beispiel mit Elektronen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass Elektronen sich verhalten wie Tomaten, sage ich jetzt mal, also wie Teilchen, weil Elektronen war schon lange Zeit bekannt, dass das Teilchen sind. Und dann hat man aber festgestellt, wenn man das macht, also wenn man ganz viele Elektronen mit einer Elektronenkanone durch so einen Doppelspalt durchschießt, dass da hinten ein Wellenmuster rausbringt. Und das Wellenmuster ist so ein Muster, wie das aussieht wie ein Zebrastreifen, sage ich mal, wo sich helle und dunkle Bereiche abwechseln. Und dann würde man sagen, wie kann denn das sein? Eigentlich, wenn das Teilchen Elektron durch rechts gegangen ist, müsste rechts hinten, also wenn ganz viele Elektronen da durchgegangen sind, rechts hinten ein Streifen sein. Wenn es links durchgegangen ist, müssten links ganz ein Streifen sein. Aber man hat ganz viele Streifen. Das heißt, die Elektronen verhalten sich wie eine Welle, obwohl es eigentlich Teilchen sind. Und dann war auch die Frage, okay, vielleicht haben die Elektronen sich irgendwie gegenseitig verdrängt. Und dann hat man praktisch angefangen, das Experiment zu wiederholen, schießt praktisch ein Elektron, wartet, bis es hinten auftrifft, schießt ein zweites Elektron, wartet, bis das zweite auftrifft und so weiter und so fort. Also, dass die Elektronen sich gegenseitig nicht beeinflussen, und man hat wieder dieses Wellenbild. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt möchten wir wissen, was die Elektronen eigentlich sind, weil hinten habe ich Elektronen, also praktisch Teilchen gemessen, vorne habe ich welche, habe ich auch Teilchen gemessen, und das ganze Ensemble von Elektronen verhält sich aber wie eine Welle. Und deswegen hat man praktisch bei den Spalten ein Messgerät angebracht, um zu sehen, ob das Elektron durch das rechte oder durch den linken Spalt gegangen ist. Also mit ganz vielen Elektronen hat man das wiederholt. Also man schießt ein Elektron und sieht zum Beispiel, das erste Elektron geht durch den rechten Spalt, schießt ein weiteres, das zweite geht durch den linken Spalt, schießt ein weiteres, das dritte geht auch durch den linken Spalt und so weiter und so fort. Also man kann vorher nicht sagen, durch welchen Spalt, aber man kann sagen, wenn man es misst, dann durch welchen Spalt es gegangen ist. So, und dann hat man festgestellt, dass hinten dieses Streifenmuster, dieses Wellenmuster verschwindet. Also diese ganz vielen hellen und dunklen Streifen, wie ein Zebrastreifen, und wieder nur zwei Streifen zu sehen sind, also wie bei den Tomaten. Und dann kann man natürlich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass die Messung also die Beobachtung des Elektrons, bestimmt, wie sich das Elektron verhält, ob sich das Elektron als Teilchen verhält oder als Welle verhält. So, und wenn man das Elektron misst, dann kann man praktisch sagen, also wenn ich messe, wo es durchgeht, dass sich wie ein Teilchen verhält. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück mit den verschiedenen Interpretationen. Ja. Jetzt kommt natürlich das Thema Bewusstsein ins Spiel. Ja. Weil man kann ja sagen, okay, ich habe ein Messgerät, was dieses Elektron irgendwie misst. Aber das Messgerät besteht ja selber wieder auch unter anderem aus Elektronen. Das heißt, dann bräuchte ich eigentlich wieder etwas, was dieses Messgerät misst. Und das ist praktisch ein unendlicher Prozess. Und von Neumann, ein Wissenschaftler, hat dann gesagt, dieser Prozess wird nur durch einen bewussten Beobachter unterbrochen. Das heißt, ich brauche einen Beobachter, um zu sagen, wie das Elektron sich letztendlich, ob sich als Teilchen oder als Welle verhält. Also wenn ich es beobachte, ist es ein Teilchen, und wenn ich es nicht beobachte, verhält sich wie eine Welle. Jetzt kann man sagen, okay, eine Welle von was? Und da hat man festgestellt, dass diese Welle eine rein mathematische Beschreibung dessen ist, was passieren kann. Also diese Welle beschreibt nur, was denn möglich ist, wo das Teilchen sich praktisch, ich sage es jetzt mal so hart, manifestieren kann. Also wo sich die Welle, tut sich praktisch bei der Beobachtung in was Materielles, in ein Teilchen umwandeln. Und das kann ich praktisch dann beschreiben. Und da gab es natürlich jetzt verschiedene Interpretationen. Und eine Interpretation ist eben, dass Bewusstsein praktisch diese Umwandlung macht. Also von dieser mathematischen, nicht materiellen Welle, die praktisch beschreibt, was mit dem Teilchen passieren kann, zu dem tatsächlichen Teilchen, zu dem materiellen Teilchen. Und das hat natürlich viele Physiker geschockt. Und deswegen gab es da auch alternative Interpretationen. Eine Interpretation ist zum Beispiel, dass alle Möglichkeiten dessen, was passieren kann, über parallele Universen sich realisieren lassen. Also das heißt, es gibt ganz viele parallele Universen, wo jede Möglichkeit realisiert wird, wo das Teilchen sich manifestieren kann. Und um praktisch diesen Gedanken vom Bewusstsein aus zu verbannen sozusagen, weil es natürlich für viele Materialisten, sage ich mal, und rational denkende Wissenschaftler nicht vorstellbar war, ja, dass das Bewusstsein oder ein menschliches Bewusstsein oder überhaupt ein Bewusstsein praktisch die Eigenschaften eines Objektes bestimmt. Also es ist nicht so, dass ich praktisch das Objekt, also das schon da ist und ich etwas beobachte, was schon da ist, wie man das normalerweise kennt vom Alltag, sondern dass durch meine Beobachtung erst irgendwas Materielles entsteht sozusagen, ja, im Allerkleinsten. Und deswegen gab es da verschiedene Interpretationen. Und eine der bekannteren Interpretationen ist eben diese Interpretation, dass es parallele Universen, mehrere Welten gibt, also ganz viele unendliche Welten im Prinzip, ja, unendliche Universen.
Diese Theorie ist ja durch nichts bisher belegt und so stellt sich auch die Frage, welche Theorie ist denn die wahrscheinlichere? Ist die Theorie, die auch Sie teilen, dass eben Bewusstsein Materie schaffen kann und dass Bewusstsein eben eine Auswirkung hat auf unsere materielle Welt? Ist die tatsächlich eine führende Theorie in der Quantenphysik, einfach von der Zahl ihrer Anhänger her auch, oder ist es eher so eine Art Randtheorie, die man ins Esoterische abdrängt?
Es gibt momentan kein Experiment, wo man nachweisen kann, welche Theorie die richtige ist von den vielen Interpretationen der Quantenphysik. Allerdings ist es so, dass in den Lehrbüchern diese, man nennt das Kopenhagener-Interpretation, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, dass die praktisch immer in den Lehrbüchern noch vorherrscht. Immer noch heißt, ich meine, dass ja auch die richtige Theorie ist, weil das Problem ist, dass ich diese, ich nenne es jetzt mal Quantenwellen, diese nicht materiellen Beschreibungen, mathematischen Beschreibungen dessen, was möglich ist, dass die irgendwie in was Materielles sich umwandeln muss. Ja? Und dieser Vorgang, ja, der ist irgendwie nicht erfassbar und nicht beschreibbar. Aus meiner Sicht ist es auch bei diesen Theorien mit den Mehrwelten nicht beschreibbar, weil wann kommt diese Spaltung in ein anderes Universum? Ja, da kommt es, wenn ich das Experiment ausführe, kommt es irgendwann. Ja, das wird in der Theorie auch nicht beschrieben. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich die wahrscheinlichste Theorie. Es gibt ja in der Wissenschaft eine Aussage von dem Occam, das nennt sich Occams Rasiermesser. Und da sagt man, wenn man einen schwierigen Sachverhalt in der Wissenschaft beschreiben will, dann ist die Theorie am ehesten zutreffend, die mit möglichst wenig Annahmen praktisch auskommt. Und ich sage mal, die Annahme, dass es ein Bewusstsein gibt und das praktisch die Welt generiert, ist für mich annehmbarer als unendlich viele Universen, die entstehen, um sowas beschreiben zu können.
Also diese Theorie, dass es eben ein Bewusstsein gibt, das für die Entstehung des Materiellen, der materiellen Welt und des Universums ursächlich ist, ist sozusagen einfacher aus wissenschaftlicher Sicht und deswegen auch logischer.
Also ich sage jetzt mal, aus meiner Sicht ist es einfacher. Also jeder kann sich ja sein eigenes Bild machen. Natürlich tun die Verfechter dieser Mehrweltentheorie auch dann mit Ockhams Rasiermesser argumentieren und sagen, für mich ist es vorstellbarer, ja, unendlich viele Universen zu haben, ja. Wobei aus meiner Sicht aber da viel mehr Annahmen getroffen werden, ja, dass es unendlich viele Universen gibt, weil Bewusstsein wissen wir, dass es ja gibt, dass es irgendwie überhaupt ein paralleles Universum gibt, ist eine Annahme, die man bisher noch nicht nachweisen kann, aber dass es Bewusstsein gibt, wissen wir ja. Aber wie gesagt, es ist eine heiße Diskussion zwischen den Wissenschaftlern und da treffen natürlich auch verschiedene Anschauungen, philosophische, wie zum Beispiel der Idealismus und andere Anschauungen aufeinander. Also wenn wir jetzt nochmal gerade zurückkommen zu dem Experiment, dann ist es, wenn man nochmal auf diesen menschlichen Beobachter eingeht, dann ist es so, dass der menschliche Beobachter praktisch aus diesen Möglichkeiten, ich nenne es jetzt mal auch Möglichkeitswellen, eine tatsächliche materielle Manifestation praktisch auswählt, sage ich jetzt mal so hart. Und also das Elektron kann aufgrund dieser mathematischen Quantenwellen, aufgrund dieser Möglichkeitswellen an verschiedenen Orten erscheinen. Aber tatsächlich, wenn ich eine Messung mache als menschlicher Beobachter, kommt es nur an einer Stelle raus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man zum Beispiel an eine Ampel kommt, die über Quantenprozesse gesteuert ist und zwei Menschen kommen da zu der Ampel, jeder mit einem eigenen Bewusstsein, ist die Frage, wer wählt jetzt aus diesem Möglichkeiten, also jeder ist in Eile, jeder möchte, dass seine Ampel auf grün springt und versucht praktisch dann möglichst schnell über die Kreuzung zu kommen. So, jetzt ist die Frage, wer ist der Auswählende? Und da kommt man weiter ein Problem, weil wenn ich mehrere individuelle Menschen habe, die jeweils jeder ein eigenes Bewusstsein hat, dann kommen die miteinander ja ins Konflikt. Und daraus kann man praktisch folgen, dass es ein allumfassendes Bewusstsein gibt. Also ein Bewusstsein, was allgegenwärtig ist und ewig ist. Und da würde man dann, bin ich dann drauf gekommen, dass es der Heilige Geist sein könnte, dass man das so interpretieren könnte. Also damit würde man praktisch das Problem, was man in der Quantenphysik hat, das nennt man auch Beobachterproblem, dahingehend lösen, dass dann kein Paradoxon mehr auftritt. Also wenn zwei Beobachter irgendwie was beobachten, wer entscheidet? Ja? Wenn ich einen übergeordneten Beobachter habe, dann kann der praktisch die eine oder andere Variante bevorzugen. Also wenn man zum Beispiel in ein Krankenhaus muss, und man bringt irgendwie einen schwerverletzten Freund oder eine schwerverletzte Freundin dahin. Und dann kann es sein, dass man plötzlich jetzt nur noch eine grüne Welle hat. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel auch, das auch Wunder zulassen würde, ja, innerhalb der Physik, innerhalb der Naturwissenschaft. Also einerseits habe ich praktisch die Gesetzmäßigkeit, aber andererseits habe ich auch die Freiheit, dass solche Wunder praktisch passieren können, ohne dass irgendwie die Naturwissenschaft verletzt wird, die Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaft.
Das würde natürlich dann in Ihrem genannten Beispiel wiederum auf spannende theologische Fragen hinauslaufen. Ja, warum hat denn der eine grüne Welle bei einem Notfall und der andere nicht? Wenn da Gott drüber wacht, ist Gott dann manchmal launisch, mal gut drauf, mal schlecht drauf. Und gleich geht's dann auf Radio Horeb weiter darum, wie diese Erkenntnisse mit dem christlichen Glauben zusammenhängen und auch, wie essentielle Fragen der Menschen nach Sinn und Ziel ihres Lebens hier eine mögliche Antwort erhalten können. Bis gleich. Für Sie ist Leon Bichler in München auf Radio Horeb am Mikrofon und jetzt geht's bei uns weiter zum Buch Jesus Christus Quantenphysiker, warum die moderne Naturwissenschaft Vater, Sohn und Heiligen Geist zur Erklärung der Welt benötigt. Geschrieben hat dieses Buch der Physiker Dirk Schneider aus Karlsruhe, mit dem ich jetzt weiter dazu im Gespräch bin. Herr Schneider, Sie haben schon jetzt einige grundlegende Beispiele der Quantenphysik gebracht. Also ich fasse mal kurz zusammen. Phänomene, die bewiesen sind, wie zum Beispiel, dass Elementarteilchen eben nicht nur Teilchen sind, sondern sich auch wie Wellen verhalten, also wie Licht. Und also zwei Dinge, zwei Eigenschaften haben, die sich normalerweise ausschließen. Also Welle und Teilchen sind normalerweise zwei gegensätzliche Eigenschaften. Und man hat herausgefunden, dass Elementarteilchen, aus denen ja auch im Ende alles in der Welt besteht, auch wir Menschen, dass die eben sowohl Welle als auch Teilchen sein können. Und man halte sich fest, dass diese eben nicht lokal sind. Das heißt, dass die an mehreren Orten gleichzeitig sein können. Man spricht davon räumlicher Nichtlokalität und die können eben auch an verschiedenen Zeiten gleichzeitig sein. Also das sind ja auch sehr, man würde sagen, abgefahrene Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft und man arbeitet schon in dem Technikbereich seit über 100 Jahren erfolgreich mit dieser Wissenschaft, aber die ja größtenteils auch spirituellen Interpretationen, die sich daraus ergeben und Konsequenzen, die haben wir oft nicht so in unser Weltbild eindringen lassen, weil das natürlich vieles ändern würde. Herr Schneider, was würde das denn alles ändern? Sie haben jetzt schon gesagt, Licht ist zum Beispiel ja eine Welle und Licht ist eben auch ewig, weil es nachweisbar zeitlich nicht lokal ist. Und in der Bibel spricht man auch oft von Gott in Metaphern des Lichtes und verbindet ihn viel mit dem Licht. Beispielsweise wird das auch bei Nahtodberichten immer wieder erwähnt, die medizinisch oft schon ganz gut belegt sind, dass das Göttliche in den Bereich des Lichtes hier auch verlagert wird oder damit eng zusammenhängt. Und auch Gott eben mit der Ewigkeit, mit Allmacht und so in Zusammenhang gebracht wird. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf unser Weltbild und wie ist es auch mit dem Glauben zu stützen? Welche Bibelstellen gibt es denn da noch so?
Ich möchte vielleicht gerade nochmal betreffend der Stützung der Theorie noch vielleicht eine Aussage reinbringen von einem Josef Ratzinger, der praktisch diese Quantenwellen als Gleichnis für Gott beschrieben hat in seinem Buch Einführung in das Christentum. Eigentlich ganz spannend, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich der Erste war, der diese Idee hatte, hatte aber schon der Josef Ratzinger in den 60er Jahren, der diese Quantenwellen, nenne ich es jetzt mal, wie sie nach Schrödinger beschrieben werden, als Gleichnis für Gott in Verbindung gebracht hat. Ich kann gerne noch das Originalzitat benennen. Ratzinger schreibt, der Erwin Schrödinger hat die Struktur der Materie als Wellenpakete definiert, aber der Gedanke bleibt ein erregendes Gleichnis für das schlechthinnige Aktsein Gottes und dafür, dass das dichteste Sein, Gott, allein in einer Mehrheit von Beziehungen, die nicht Substanzen, sondern nichts als Wellen sind, bestehen. Ist jetzt relativ schwer zu verstehen, wenn man diesen Satz mehrfach liest, dann sieht man, dass diese Quantenwellen praktisch als Gleichnis für Gott stehen, in dem Sinne von Ratzinger. Und was man natürlich darauf schließen kann, ist, dass Gott, wie wir jetzt gesehen haben, einmal zeitlich nicht lokal, also ewig ist, wenn man diese Quanten als Gleichnis für Gott sieht, dass Gott räumlich nicht lokal, also allgegenwärtig ist. Den Punkt hatten wir bisher nicht, aber man kann praktisch in der Physik Experimente machen, die zeigen, dass zwei Teilchen, die ich erzeugt habe, dass die gleichzeitig erzeugt habe, dass die irgendwie miteinander verbunden sind, auch wenn sie am anderen Ende des Universums sind. Und wenn ich in einem einen Teilchen eine Messung mache, dass ich in einem anderen gleichzeitig einen Zustand verändere. Und das kann man eigentlich nach der Relativität zurück, dürfte das nicht sein. Das kann nur dann sein, wenn es praktisch, also eine Möglichkeit der Beschreibung ist, wenn es praktisch sowas wie transzendent, also einen Bereich gibt, über den diese Teilchen immer noch miteinander verbunden sind. Und das wäre auch eine Sache, die praktisch die Allgegenwart von Gott beschreibt aus der Quantenphysik heraus. Dann kann man natürlich sagen, weil diese Quantenwellen ja nicht materiell sind, also nur mathematische Beschreibungen sind, dass Gott transzendent ist, also einmal nicht von dieser Welt, dass Gott der Urgrund allen Seins ist, weil diese Quantenwellen der Urgrund von allem sind. Wichtig ist auch, dass Gott Geist ist, weil wir haben ja gesehen mit dieser Quantenampel, dass ich praktisch einen übergeordneten Geist brauche. Und wir haben zum Beispiel auch in der Bibel jetzt die Aussage, Gott ist Geist, haben wir öfter, zum Beispiel in Johannes 4 ist eine Aussage, Gott ist Geist. Es bedeutet auch, dass wir praktisch die Freiheit haben zu agieren. Wir haben ja gesehen zum Beispiel, es besteht die Freiheit zum Beispiel bei dieser Quantenampel, dass mehrere Ampelschaltungen nacheinander auf grün geschaltet sind. Es gibt eine göttliche Ordnung für die Welt, weil die durch diese Quantenwellen beschrieben ist mathematisch. Und Gott ist praktisch, weil diese Wellen sich ja verändern, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt von Josef Ratzinger, weil diese Wellen sich ja ständig verändern. Und Gott, auch ganz wichtig, ist in ständiger Kommunikation mit uns. Das heißt, dadurch, dass wir praktisch diese Quantenwellen in tatsächliche materielle Ereignisse umwandeln. Und wenn wir praktisch die Quantenwellen als Gleichniswerk Gott sieht, sind wir damit automatisch in ständiger Kommunikation. Aber Gott ist nicht nur transzendent, sondern auch immanent, weil praktisch der Geist im Menschen selbst auch sein muss, nach dieser Theorie, die wir jetzt haben. Das heißt, Gott ist praktisch außerhalb des Menschen, also in einem transzendenten Bereich, in einem nicht zugänglichen Bereich, als auch in der Welt selbst. Also praktisch Gott ist in der Welt und außerhalb der Welt gleichzeitig. Das kann ich praktisch mit dieser Interpretation aussagen. Es gibt ja zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte eine Aussage, denn in ihm leben, weben und sind wir, Apostelgeschichte 17. Das heißt, Gott ist praktisch in Form seines Heiligen Geistes im Menschen selbst präsent. Die Aussage kann man machen. Was man noch auch aussagen kann, ist, wir haben ja gesehen, dass dieser Schöpfungsprozess, ich nenne es jetzt mal so, in dem ich praktisch diese Quantenwellen, also diese Wellen in was tatsächlich Materielles, in Teilchen verwandle, da bräuchte man praktisch, wie gesagt, einen übergeordneten Geist, den ich jetzt mit dem Heiligen Geist gleichsetze. Und da haben wir zum Beispiel auch in Psalm 104 eine Aussage, da wird geschrieben, du nimmst hinweg ihren Odem, also Odem steht hier für den Heiligen Geist, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Und es ist praktisch nicht so, dass Gott einmal diesen Schöpfungsprozess vollzogen hat, sondern dass dieser Schöpfungsprozess, wie wir jetzt in dem Experiment gesehen haben, die Umwandlung von Möglichkeiten in tatsächliche Ereignisse, dass der ständig stattfindet. Und das wird genau in diesem Psalm 104 beschrieben, ja. Wenn man die Quantenphysik so interpretiert, wie ich jetzt ausgelegt habe. Also dass da praktisch Bewusstsein diese Umwandlung von diesen möglichen, also von diesen Möglichkeiten, von diesen Quantenwellen in tatsächliche Ereignisse sieht.
Und das heißt dann, dass ein einzelner Bewusstseinsakt eines Menschen sozusagen auch wirklich Einfluss hat auf die Materie. Und wenn man dann mit Christus sagen würde, ja, Glaube, der die Berge versetzt, dann ist es hier auch mit der Quantenphysik in Deckungsgleichheit?
Das wäre auch in Deckungsgleichheit, wobei noch zu sagen ist, welche Bedingungen da erfüllt sein muss, sage ich jetzt mal, ja, weil wir haben ja praktisch jetzt gesehen, dass für diesen Schöpfungsprozess drei Aspekte wichtig sind, also diese Quantenwellen, die praktisch Josef Ratzinger mit dem Vater, damit Gott gleichgesetzt hat, dieser Heilige Geist, dieses übergeordnete Bewusstsein und der Mensch noch. Und ich glaube, wenn der Mensch praktisch nicht in Verbindung mit Gott ist, ja, dass so ein, ich sage es mal, ein extremes Wunder nicht möglich ist. Also das ist so ein größeres Wunder, sage ich jetzt mal, ja, wie dass jemand irgendwie von einer unheilbaren Krankheit, sage ich jetzt mal, geheilt wird, nur dann möglich ist, wenn ist jetzt meine Auslegung, aber wenn eine bestimmte Beziehung, also wenn eine sehr gute Beziehung zu Gott existiert, ja. Aber die Quantenphysik, um auf die Frage zurückzukommen, würde dem nicht widersprechen, ja. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist meine Auslegung, ja, dass praktisch dazu die entsprechende Beziehung zu Gott notwendig ist, damit praktisch solche Wunder, solche Extremwunder praktisch passieren können. Aber ansonsten ist es praktisch in dem Schöpfungsprozess der einzelne Mensch, der Heilige Geist und Gott praktisch gleichzeitig beteiligt. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn der Mensch nicht beteiligt wäre, dann würden sich ja alle Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, realisieren. Aber das ist ja nicht der Fall, weil also in der Hinsicht realisieren, weil ja der Heilige Geist überall gleichzeitig ist, also ein allumfassender Geist ist, der überall ist. Und dann, der sieht ja auch praktisch dann alles. Und dann müssten sich alle Möglichkeiten, die er beobachtet, praktisch realisieren, was aber nicht der Fall ist. Also das Glas steht immer nur an einem bestimmten Ort auf dem Tisch und nicht an mehreren Orten. Von daher ist es praktisch so eine Schöpfungstrinität, ja, die aus Vater, Sohn und Heiliger Geist praktisch gebildet wird.
Und auf der anderen Seite, wenn man es jetzt eben quantenphysikalisch ausdrückt, dann sind das Quantenteilchen und Quantenwellen, oder? Und was ist das Dritte?
Also drei Dinge wären es praktisch, also die Quantenwellen ist der Vater, die Teilchen sind praktisch die Materialisation, das wäre dann Sohn, und dazwischen ist praktisch das Quantenbewusstsein, beziehungsweise also dieses allumfassende Bewusstsein, was man als Heiliger Geist bezeichnet. Ich sage es jetzt Quantenbewusstsein in einem wissenschaftlichen Sinne. Es wurde von einem Physiker in den USA so eingeführt, der Begriff. Aber dieses allumfassende Quantenbewusstsein wäre der Heilige Geist.
Sehr spannend, wie es hier zumindest auf gedanklicher Ebene widerspruchsfrei Parallelen gibt und auch ja Erklärungsmöglichkeiten der modernen Quantenphysik, die in unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken ist, in Bezug auf ihre technologischen Entwicklungen, die sie hervorgebracht hat. Auf der einen Seite hier eben die Quantenphysik und auf der anderen Seite gerade auch der christliche trinitarische Glaube, der da einfach ja auffallend gut dazu passt. Interessant ist auch noch als Abschluss sozusagen dieser Sendung, wo kommt denn, wenn man es jetzt mit der Quantenphysik hier ausdrücken will, wo kommt denn der Mensch her und Elementarteilchen und ja, wo gehen sie hin und was spielt überhaupt diese Welt sozusagen die Distanz und die räumliche Begrenzung dieser Welt für eine Rolle?
Zu der Frage, wo alles herkommt, kann man sagen, es kommt im Prinzip alles aus diesem Bereich der Quantenwellen und aus diesem nichtmateriellen Bereich der Quantenwellen. Aus diesem Bereich kommt alles. Wir haben ja gesehen, dass wir die Ewigkeit mit einer zeitlichen Lichtlokalität gleichgesetzt haben. Also praktisch die Ewigkeit ist sowas, dass keine zeitlichen Distanzen mehr gibt, also dass keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jetzt könnte man sagen, warum sind wir nicht alle grundsätzlich in der Ewigkeit? Und die Antwort ist, weil wir dann keine Erfahrungen mehr machen könnten. Weil wenn wir alle schon wüssten, was passiert, ja, dann kann ich auch kein Wissen mehr erwerben, keine Erfahrung mehr machen. Das heißt, im Prinzip könnte ich auch keine Erfahrung mehr mit anderen Menschen machen und auch keine Erfahrungen mehr mit Gott, weil ja alles schon bekannt ist. In dem Moment wäre man ja schon über die Zeiten allwissend. Und wenn man nur eine räumliche Lichtlokalität hätte, also praktisch keine Distanzen mehr existieren, dann wird es auch keinen Sinn mehr machen, von einem Individuum zu sprechen. Dann wären auch keine Beziehungen mehr möglich, weil zu einer Beziehung brauche ich ja auch eine Distanz. Also man braucht eine Trennung von Individuen, damit ich überhaupt eine Beziehung erst eingehen kann. Also damit eine Beziehung entsteht, muss erst was getrennt sein, bevor wieder was ineinander in Beziehung tritt. Und das heißt, man könnte auch keine Beziehung zu den Menschen eingehen und auch keine Beziehung zu Gott. Also im Prinzip kann man sagen, dass dieses Geschenk von Raum und Zeit, also dass das praktisch uns ermöglicht, überhaupt mit Gott in Verbindung zu treten, zu leben, Erfahrungen zu machen, die Liebe von Gott zu erfahren, die Liebe untereinander zu erfahren. Und wenn wir praktisch das nicht hätten, Zeit und Raum, also zeitliche und räumliche Distanzen, wenn wir die nicht hätten, dann wären solche Erfahrungen gar nicht möglich. Also es ist praktisch ein Geschenk von Gott an uns, würde ich mal so interpretieren.
Also auch eine spannende Aussage, die sich ja mit diversen Worten Christi im Neuen Testament hier auch zu decken scheint, wo er zum Beispiel sagt, man solle eben in diesem Leben noch handeln, solange man Zeit dazu habe, denn es komme der Moment, in dem man nichts mehr tun könne. Also vermutlich eben der Zustand, wenn man dann verstorben ist und in die Ewigkeit eingeht, nach christlichem Verständnis.
Ja, würde ich so sehen. Ja, das ist ein sehr hervorragendes Beispiel, das Sie hier genannt haben.
Sehr spannend. Es lädt auch hier alles ein, mal diese ganze Thematik, die wir jetzt in ihrer Komplexität sehr stark auch vereinfacht haben. Und es ist immer noch schwierig genug gewesen. Aber es lädt ein, alles auch nochmal in dem Buch von Dirk Schneider nachzulesen. Es heißt Jesus Christus, Quantenphysiker, warum die moderne Naturwissenschaft Vater, Sohn und Heiliger Geist zur Erklärung der Welt benötigt. Und diese Buchinformationen erhalten Sie natürlich bei unserem Hörerservice unter 08328 921 110. Des Weiteren können Sie die Infos zu diesem Buch auch online bei den Informationen zur Sendung abfragen und beispielsweise auch im Internet bei Eingabe dieses Titels fündig werden. Herr Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese spannende und sehr interessante, ja, wissenschaftliche und zugleich spirituelle Sendung. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Bichler, für die Einladung zum Interview.
Und auch unseren Hörern ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org. Und dann bei den Podcasts des Kurs Null. Außerdem kann die CD zu dieser Sendung kostenfrei bestellt werden, und zwar ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.